Für euch genauso gut wie für mich. Herrliches Wetter, wir haben wieder Zeit miteinander. Ich hacke nach jeder Arbeit auf dem Plan, also jeden Tag, jede Einheit ab und mit Erschrecken dann immer weniger es wird. Ich möchte, bevor wir starten und weitergehen und wir beten, eine kurze Info euch weitergeben. Es kann sein, dass für manche das Ganze zu schnell geht und dass ich viel zu schnell rede und ihr dann vielleicht nicht mitkommt und denkt, hey, das liegt daran, weil ich viel zu sagen habe, aber wenig Zeit habe. Und deswegen versuche ich, das im Tempo alles wieder reinzukriegen. Und es gibt eine Seite, beziehungsweise wir haben vor eineinhalb Jahren, ungefähr zwei Jahren, ein kleines Seminar gegründet. Und das neben dem Pastoraldienst vor Ort von der Gemeinde, ich die Möglichkeit habe, auch anderen Gemeinden zu dienen und somit die Liebe für das Wort Gottes und das christuszentrische Lesen der Schrift zu ermöglichen, beziehungsweise da zu dienen. Und es läuft auf der Basis, dass wir vor Ort in dem Haus, in dem ich lebe, wir ein Seminar veranstalten. Das ist immer in regelmäßigen Abständen. Samstag kann man sozusagen zu mir kommen und sich mit dazusetzen, ohne große Anmeldung, ohne ein Studium beginnen zu müssen, sondern da ist jeder herzlich eingeladen, nach Heubach zu kommen. Eine kurze über Ad-Info-Anmeldung. Ich komme am Samstag, dass ich ungefähr weiß, wie viele da sind. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Es gibt einen Button Seminare und dann stehen alle Termine und was dran ist. Und jetzt nächsten Samstag gehe ich im Alten Testament weiter, 4. Buch Mose. Ich lege das Alte Testament christologisch aus und somit bin ich im gleichen Thema wie hier. Und wer will, der darf gerne mich besuchen. Wer sagt, es mir einfach viel zu weit, wir bieten da einen Livestream an. Das heißt, man kann über die Seite, da oben rechts ist ein Livestream, da reingehen und dann werdet ihr verlinkt auf YouTube. Und da könnt ihr einfach live dabei sein, zu Hause am Rechner oder am Notebook oder wie auch immer. Und könnt einfach mitverfolgen, mit allen Pausen und allem drum und dran. Nur nicht mit dem Essen, den es auch gibt. Ihr müsst dann selber dann holen. So, das ist die Möglichkeit, das Ganze ist umsonst. Umsonst habe ich es empfangen, umsonst gebe ich es weiter. Von daher seid ihr herzlich eingeladen. Es ist die Möglichkeit, viele Dinge nachzuhören und sich zu vertiefen. Wenn ihr sagt, ich möchte immer ein bisschen nachgehen und ich habe Angst, wenn ich nach Hause gehe, dann schaffe ich das alleine nicht. Brauche ich noch ein bisschen Handwerkzeug. Da gibt es die Mediathek, wo man da drauf geht. Gibt es Material sowohl zum Hören wie eben zum Nachschauen. Und wenn du mal auf biblische Bücher gehst, dann könnt ihr sogar nach den Büchern suchen. Und dann gibt es sogar was für den Hebräerbrief, auch nur eine Einleitung leider. Und Ich kann euch empfehlen, zum Beispiel Haggai die Auslegung. Das sind 75 Predigten, die ich gehalten habe zum Buch Haggai. Zwei Kapitel. Aber da musste ich auch eine Einleitung machen, die ist sehr lang gewesen. So, und in dieser Einleitung zu Haggai habe ich auch das meiste gesagt, was ich euch auch unter anderem gesagt habe. Diesen ganzen Hintergrund, das Verständnis der Propheten musste ich natürlich da auch machen. Das ist ein Prophet. Und so bekommt ihr da viele Informationen und noch mehr. Sonst kann ich euch empfehlen, die Markus-Reihe, das sind jetzt 56 Predigten, Markus Kapitel 1. Also, ihr merkt, ich brauche ein bisschen Zeit, ich habe nicht die Gabe der Schnelligkeit. Deswegen freue ich mich so auf die Ewigkeit, keine Zeit mehr, wirklich. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ohne Zeitdruck Jesus anzuschauen, das wird nichts Schöneres geben. Als wenn das, was wir hier schon, also ich sage so, wenn bei euch nur ansatzweise etwas an Flämmchen aufgegangen ist dabei und ihr gemerkt habt, oh, das ist doch herrlich. Und das über all die Schwachheit und Fehlbarkeit meiner, Steves und Thomas Seite. Eigentlich muss ich anders um Thomas, Steve und meiner Seite, der Esel nennt sich immer zuerst, das passt aber auch. Und wenn das nur ansatzweise in euch brennt, wie viel mehr werdet ihr begeistert sein, wenn ihr von Angesicht zu Angesicht schauen werdet? Das ist doch, da ist ein Grund, sich zu freuen. So, da gibt es eine Fülle an Material. Das heißt, Haggai, wenn ihr da kontinuierlich durcharbeitet, bräuchtet ihr ungefähr ein Jahr. So, je nachdem. Aber wer viel fährt zum Beispiel, zack, rein, hören. Und ich will euch einfach nicht ganz so unzufrieden entlassen wieder. Ich will euch das zur Verfügung stellen. Ihr könnt jederzeit darauf zugreifen, es ist kostenlos. Ladet euch runter oder schaut es direkt an. Und besucht mich, das wäre natürlich auch schön. Okay, einfach nur dazu, nicht um Werbung zu machen, sondern einfach, dass ein Dienst für die Gemeinde und mein Anliegen ist, sie zuzurüsten und sie mündig zu machen im christuszentrischen Lesen der Schrift. Das ist meine Passion, das ist meine Mission und darum bin ich auch hier und ich bin dankbar, dass ich eingeladen bin. Und ich möchte weitermachen, ich habe heute nur eine Einheit, deswegen ich bete. Jesus, so schenke Gnade und Segen auch für diese Einheit. Bei dem flüchtigen Überblick und Hineinschauen, gib jedem das, was er braucht. Ich bin mir sicher, Herr, wenn wir das, was wir haben, das Wenige dir geben, du kannst es segnen, du kannst es brechen, wie die Brote und die Fische und austeilen und es wird mehr und mehr und mehr und mehr und jeder wird satt werden. Ich bin davon überzeugt, wird sogar etwas übrig lassen, was wir sogar nicht mitnehmen können. So bitte ich dich, Herr, dass du dieses Wunder schaffst, dass bevor es die Ohren der Hörer erreicht und es aus meinem Mund herausgeht, dass du es gut machst, dass sie das Richtige hören, das Richtige verstehen. In deinem Namen bitte ich das, Jesus. Amen. Also, ich ringe nach jeder Bibelarbeit, wenn ich wieder in mein Zimmer gehe und sage, okay, was mache ich nächstes Mal? Und je weniger Zeit ich habe, umso mehr muss ich streichen. Und und dann rede ich mit euch und dann kommen Fragen, dann denke ich, dann könnte ich ja das machen. Dann kommt die nächste Frage, dann könnte ich doch das noch machen. Und ich habe echt damit gerungen. Jetzt, ich habe mir überlegt Folgendes. Zwei Dinge will ich auf jeden Fall mit euch machen. Ob ich die beiden Dinge heute schaffe, weiß ich nicht. Wenn ich es heute nicht schaffe, dann wird das der Inhalt meiner Predigt morgen im Gottesdienst sein. Wenn ich es beide schaffe, was echt gut wäre, dann kann ich die Predigt halten, die ich vorgehabt habe zu halten. So, was möchte ich machen? Ich möchte trotzdem... Wir bleiben im Hebräerbrief, aber ich möchte euch noch zwei Handwerkzeuge an die Hand geben, um mit diesem Brief ein bisschen besser zurechtzukommen. Und zwar, zu einem, das mit dem starte ich, ist ein Grundverständnis von dem, was Hebräerbrief sagt und was auch die Problematik der hebräischen Gemeinde sozusagen ausgelöst hat. Das möchte ich kurz darüber nachdenken und dann wäre ich euch schuldig eigentlich, die Stellen anzuschauen, die Luther so ein Problem gemacht haben. Warum Luther eigentlich gemeint hat, dass das nicht so eine Höhenlage, dieser Brief hat und warum da einiges Heu und Stroh ist. Und ich würde gerne diese Heu- und Strohstellen anschauen und zeigen, wie gold und herrlich und kostbar die eigentlich sind. So Hebräer Kapitel 6, Hebräer Kapitel 10. Und zwar nicht nur, um euch diese Problematik oder die eine Deutung zu geben, um euch Handwerkzeug an die Hand zu geben, wie es notwendig ist, auch solche schwierigen Stellen aus dem Kontext des Briefes auszulegen. Der Kontext, den gibt die Bibel, die stellt die Bibel und den müssen wir deuten. Luther hat ja gesagt, dass diese beiden Stellen im Gegensatz zu den Evangelien und den Briefen stehen. Und ich sage, nee, das tun sie nicht, die sind in Einklang und in diesen Kontext diese Aussagen einbetten. Das wäre so, das würde ich gerne euch weitergeben, somit nicht nur die Deutung euch geben, sondern auch ein bisschen geübte Sinne mit Arbeit mit dem Kontext. Okay? Deswegen, was ich jetzt mache als erstes, das mache ich recht schnell. Und das bräuchte eigentlich, es tut mir leid, wenn ich so, das ist eigentlich nicht fies, aber eigentlich schon fies, aber... Ich möchte euch nicht das Gefühl geben, ich habe viel zu sagen und ich habe so eine Erkenntnis. Mein Herz ist einfach voll und ich würde gerne das viel deutlicher euch zeigen, viel mehr Bibelstellen geben, um all die Fragen auf die einzugehen, die ich bei euch förmlich so in Fragezeichen sehe, über euren Köpfen schwingen. Ich würde gerne dem alles nachgehen, aber aus Zeitgründen kann ich es nicht, deswegen bin ich sogar froh, ich stoße einfach was an und überlasse euch dem Wort unter seiner Gnade, dass der Herr vermag durch seinen Geist, euch dann im Laufe der Zeit auch in diese Dinge mit hineinzunehmen und hoffe, dass es wenigstens ein Einstoß dafür war. Wir gehen wieder Kapitel 1. Wir haben ja immerhin 1 Vers 1 gemacht, gell? So. Also, wenn jemand sagt, was hast du gemacht, sagt Hebräer. Hebräer 1 Vers 1 haben wir gemacht. Und da haben wir gesehen, wie wir hineingenommen werden, einfach ins Alte Testament und auf die Grundlage der Propheten gestellt. Und die Botschaft dieser Propheten war der Höhepunkt der Offenbarung Gottes, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und dieser Höhepunkt der Offenbarung Gottes geschah am Ende der Tage, am Ende dieser Tage. Und hier sind wir in dem Bereich, eigentlich was diese in dem Thema, das ich euch jetzt zeigen möchte. Es gibt, ich will so rum anfangen. Was hat dazu beigetragen, dass die Gemeinde Jesu in dieser Zeit so angefochten war und so schnell wieder dabei war, zurückzukehren zum alten Dingen, ihr alten Verhaltungsmuster und Denkenweisen und unter das Gesetz? Und das waren ihre Anfechtungen, das waren ihre Lebensumstände, teilweise die sogar existenziell, körperlich, gesundheitlich an die Substanz gingen. Und warum? Was war die Krise darin? Die Krise ist darin, wo ist Jesus? All die Verheißungen, die er gegeben hat, ich werde meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. All diese Verheißungen, und die Gemeinde ist in dieser Welt und sie erlebt Anfechtungen, sie erlebt Angriffe, sie hat etwas gehört und anscheinend erlebt sie aber eben etwas ganz anderes. Und da kommt eben diese Fragen und da stößt genau der Teufel hinein und die Angriffe und sagt, das stimmt gar nicht, was da in der Bibel steht. Jesus Christus ist nicht der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Jesus Christus baut gar nicht seine Gemeinde. Der Teufel ist viel mächtiger, er ist viel stärker. Schau nur dich in die Welt um, schau mal, was passiert. Katastrophen, all diese Dinge. Wo ist der siegreiche Herr? Wo ist, dass er sitzt zu Rechten Gottes? Wo ist, dass er regiert und dass er herrscht? Und man guckt sein Leben, die Umstände seines Lebens an und dann beginnt sozusagen dieses Fundament zu wackeln. Weil man sagt, ja stimmt, ich sehe es nicht. Und wenn ich darüber rede und die Herrlichkeit Jesus proklamiere und seine Herrschaft proklamiere und ich debattiere darüber nicht, sondern ich proklamiere das, weil es wahr ist. Ob ihr das glaubt oder nicht, in dem Punkt ist es mir egal, es ist wahr. Aber ich weiß, und da kommen immer wieder diese Fragen, ja Willi, wo ist das? Guck mal das und dann werde ich immer hingewiesen auf diese Dinge. Wo siehst du das? Und das ist wichtig, dass wir einen bestimmten Grundsatz verstehen, einen theologischen Grundsatz verstehen, den der Hebräerbriefschreiber der Gemeinde in dieser Gemeinde deutlich machen wollte. Und zwar geht es hier um ein theologisches Prinzip von schon jetzt und noch nicht. Er möchte ihn zeigen und sagen, wisst ihr was, es ist schon Realität und doch noch nicht. Es ist schon wahr und es ist noch nicht vollendet. Es hat begonnen, aber es ist noch nicht fertig. Es ist schon gegenwärtig, aber auch noch zukünftig. Und in dieser Spannung leben wir von schon jetzt und noch nicht. Und wenn wir das uns nicht bewusst machen und das, diese Sicht nicht haben, können wir viele Dinge nicht einordnen und beginnen an der Herrlichkeit Jesu und seiner Herrschaft und seines vollkommenen Sieges zu zweifeln, weil wir das vielleicht so nicht sehen. Was würdet ihr sagen, was glaubt ihr, was ist das zentrale Thema neben Jesus Christus? Das zentrale Thema, was glaubt ihr, welches Wort ist am häufigsten im Hebräerbrief? Schätzt mal. Gehört zu einem der häufigsten der Wörter, richtig? Es gibt noch eins, wenn ich mich irre. Glaube. Glaube. Aber wir wissen, wisst ihr, warum Kapitel 11 da steht, warum es da steht? Denn Glaube ist eine Zuversicht, ein Überzeugtsein, ein absolutes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist die Spannung. Wir glauben etwas, wir sind von etwas überzeugt, was Realität ist, aber wir sehen es noch nicht. Und wenn wir es nicht sehen, dann heißt nicht, dass es nicht da ist. Nur sehen wir es nicht. Noch nicht. Noch nicht. So, ich möchte euch ein Prinzip vorstellen und anhand ein paar Versen euch kurz darauf hinweisen vom Hebräerbrief und so nicht zu arg viel Zeit damit verbringen, damit ich das nächste noch schaffe. 11.30 Uhr. Okay, also. Ich habe euch wieder ein Bildchen mitgebracht. Das ist die jetzige Erde, das ist das jetzige Zeitalter. Die Bibel redet davon, dass es zwei Zeitalter gibt. Ich bin davon überzeugt, dass es eben zwei Zeitalter, das jetzige und das zukünftige. Das jetzige Zeitalter ist die Rede von der ersten Schöpfung. Die erste Schöpfung, die Gott gemacht hat. Das ist die sichtbare Schöpfung, die greifbare, die materielle Schöpfung. Zu dieser Schöpfung gehören viele, viele, viele Dinge. Sowohl das, was wir greifen, sehen, spüren, riechen, schmecken können, das ist eben diese erste, die sichtbare Schöpfung, die von der Erde ist. Ist materiell. Diese erste Schöpfung ist aber gefallen. Die ist schwach. Und diese erste Schöpfung ist vergänglich. Und weil sie schwach ist, weil sie vergänglich ist und aus sich heraus nicht ewig leben kann, nicht ewig existieren kann, ist der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen, um das zu tun, um diese Schöpfung nämlich zu erlösen. Das ist die Menschwerdung. So, Jesus kommt auf diese Erde, um diese Schöpfung zu erlösen. Ihr, ich hoffe, ihr habt noch diese Einteilung des Neuen Testaments in diesen Jesus verheißen, er kommt und all das, was er mit sich bringt. Das ist hier in einer anderen Art und Weise, versuche ich darzustellen. Er kam, um diese gefallene Schöpfung zu erlösen. Oder andersrum, die Seinen aus dieser Schöpfung zu erlösen, was noch viel präziser und besser wäre. Aus dieser vergänglichen Welt zu erkaufen, loszukaufen. Und das passiert. Er kam und tat er das. Und nachdem er das vollbracht hatte, fuhr er in den Wolken in den Himmel. Das Ziel und der Grund, warum? Um seine Herrschaft anzutreten. Er in den Wolken in den Himmel, um sich zu Rechten des Vaters zu setzen, um die Herrschaft anzutreten. Geht mal mit mir in Hebräer Kapitel 1. Davon redet er. Er spricht davon, Kapitel 1 geht es los, wir haben diesen alttestamentlichen Hintergrund gehabt und dann geht es um den Sohn Gottes, der am Ende der Tage offenbart worden ist. Und sie stellt ihn vor als den Schöpfer aller Dinge, aller Welten, heißt, können wir eigentlich sagen. Der, Vers 2, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, dem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welt, man könnte auch sagen die Zeitalter, die Äonen geschaffen hat. Nicht nur die Welt, die materielle Welt. Er hat alle Zeitalter, die Gott gemacht hat. Das heißt, die sichtbare und die unsichtbare geschaffen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ist der Schöpfer von all dieser Welten sozusagen. Und dann heißt es, und er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Hier geht es um sein Wesen, dass er Gott ist und Abglanz seines Wesens ist. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Hat sich, nachdem er die Reinigung oder Erlösung und Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Nicht er wird sich setzen, er hat sich gesetzt. Das ist ein fundamentales Verständnis und Bestandteil unseres Glaubens. Jesus Christus sitzt zu Rechten Gottes und er regiert. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ist ihm das gegeben oder nicht? Wird ihm erst das gegeben werden oder ist schon gegeben? Ich möchte, ihr wisst, ich muss immer wieder betonen, manche glauben, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und später mal auf der Erde. Jetzt, und das ist wichtig. Aber dann kommt die Frage, wenn das, was er den Jüngern damals gesagt hat, Apostelgeschichte 28, in dem sogenannten Missionsbefehl, der genauso auch ein Lehrbefehl und auch ein Taufbefehl ist, aber das ist ein anderes Thema. Wenn es darum heißt, lehrt sie alles zu bewahren, was ich gesagt habe, was ich geboten habe, dann ist ein Bestandteil, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und da ist natürlich die Gemeinde an dem Punkt, ja wo ist diese Herrschaft im Himmel? Ja okay, gut, man können wir nicht hineinschreiben, wir gehen davon aus, es funktioniert da oben. Aber was ist mit der Erde? Regiert er wirklich auf der Erde? Und sozusagen unsere Sicht, das was wir mit unseren Glubschächen hier auf dieser Erde sehen, dann meinen wir, nee, er regiert nicht. Aber es ist ein Bestandteil des vollendeten Erlösungswerkes Christi, dass er zu Rechten Gottes sitzt. Er hat sich gesetzt. Und das wiederholt er immer wieder jetzt in der Argumentation. Schaut mal Vers 8 zum Beispiel. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Thron steht für Herrschaft. Dein Thron ist von wann? Von Ewigkeit? Zu Ewigkeit. Ein anderer Ausdruck, du regierst immer. Nicht eine Zeit lang sozusagen, sondern immer. So, das heißt, deine Herrschaft ist ewiglich. Nun manifestiert sie sich in den Zeitaltern unterschiedlich und die wird unterschiedlich wahrgenommen. Wir brauchen dieses Grundprinzip. Und dann heißt es, von Ewigkeit zu Ewigkeit und dein Zepter der Aufrichtung ist das Zepter deines Reichs. Das heißt, bei dieser Herrschaft geht um sein Reich. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Wahnsinnsformulierung, oder? Der Psalm sagt, Psalmist David sagt, darum hat dich Gott, wer ist das? Jesus. Dein Gott, wer ist das? Der Vater, vor den Gefährten mit Freudenöl gesalbt. Er bezeichnet Jesus als Gott und sagt, dein Gott, Also, Jesus, dein Vater hat dich vor den Gefährten. Wer sind diese Gefährten? Wir sind hier nicht im Herr der Ringe. Wer sind diese Gefährten? Vor wem hat Gott Jesus in eine Weise gesalbt, bestätigt, dass er sein Sohn ist? Vor den Jüngern. Wann war das? Bei der Taufe. Das war nämlich die sichtbare Salbung zu seinem königlichen Dienst sozusagen auf der Erde. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sie hörten das und sie sahen das. Sehr deutlich war. Deutlicher ging es nicht. Überlegt mal. Die Stimme Gottes sagt, das ist er. Auf ihn hört. Er ist der Herr, er ist der König. Also er wurde gesalbt. Und dann möchte ich auf euch etwas hinweisen. Schaut mal Vers 13. Zu welchem Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße? Zu welchem Engel hat er diese Herrschaft, welchem Engel hat er diese Herrschaft abgegeben? Niemanden. Setze dich zu meinen Füßen und jetzt achtet mal, bis ich die Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Nicht setze dich zu meiner Rechten, wenn ich die Feinde gelegt habe zu deinen Füßen. Wisst ihr, was das bedeutet? Psalm 110. Psalm 110. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 110. Wir lesen ab Vers 1. Hört nur, wie der David es schreibt. Und wie klar ist, dass er nicht von sich schreibt und sonst was. Von David ein Psalm. Wir haben gestern Abend gelesen, dass David ganz genau wusste, was er da schreibt. Und dann heißt es, Spruch des Herrn für meinen Herrn. Also er bekommt etwas für Gott und schreibt über seinen Herrn. Wer ist das? Herrlich. Allein dieser erste Satz ist doch der Hammer. Ist doch Wahnsinn, was David da wusste. Er bekommt etwas von Gott, das er über den Sohn weitergeben soll. Spruch des Herrn von meinem Herrn. Oh, unglaublich. Und dann heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Wo soll er herrschen? Inmitten der Feinde. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Feinde da sind. Jesus wird nicht kommen, nachdem alle Feinde weg sind und dann beginnt ein Reich aufzurichten. Jesus beginnt sein Reich aufzurichten inmitten der Feinde, indem er alle Feinde unter seine Füße bringt. Jetzt möchte ich euch kurz was zeigen. Mit dem Kommen Jesu, mit seinem Erlösungswerk, seinem Sieg, seiner Auferstehung und der Himmelfahrt, bricht in das jetzige Zeitalter, bricht in die sichtbare Welt das neue Zeitalter hinein. Als Jesus die Dämonen austreibt und sie sagen, das macht er mit dem Beelzebul, sagt er, Freunde, wenn ich die Dämonen mit dem Finger Gottes, das heißt durch den Heiligen Geist austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen, es ist mitten unter euch. Dann kommt er, beginnt seine erste Predigt, nachdem er gesalbt worden ist zu diesem Dienst. Das Erste, was er sagt, er begann das Evangelium zu verkündigen. Jetzt sagt das Evangelium, Markus Kapitel 1, ab Vers 14, dann geht's los. Er begann das Evangelium zu verkündigen und dann sagt er, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Es geht gleich los. Nicht in 2000 Jahren, dieses gleich ein bisschen lang. Tut Buße, denn das Reich Gottes steht vor der Tür, es geht bald los. Das ist das Evangelium. Jesus Christus setzt sich auf den Thron, nachdem er den Teufel, den Tod und die Sünde besiegt hat, setzt und beginnt diese Feinde unter seine Füße zu bringen. Und er sagt, du kannst Anteil haben an dieser Herrschaft, du kannst Anteil haben an diesem Reich. Wie? Wie kommt man in das Reich? Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes? Wisst ihr, warum viele das Reich Gottes nicht sehen? Sie gucken in die Welt und sagen, ja, wo ist es? Es braucht geistliche Augen. Wenn wir nicht von Neuem geboren werden, wo steht das? Johannes ist gut. 3. Die Geschichte von Nikodemus. Wunderbar. Da entfaltet er, was bedeutet das? Wie kommen wir dazu, das Reich Gottes zu sehen, und wie kommen wir dazu, da hineinzugehen und sagt, von neuem geboren werden? Wir brauchen eine andere Natur als die. Das ist das jetzige Zeitalter. Und wenn wir einen Anteil haben an diesem jetzigen Zeitalter, wir sind Anteil haben an dieser ersten Schöpfung, dann sehen wir nun die Dinge von dieser ersten Schöpfung und haben keinen Anteil an der zukünftigen Schöpfung. Jesus kommt und bringt uns diese zukünftige Schöpfung, versetzt uns in sein Reich, gibt uns eine neue Bürgerschaft, wir bekommen ein neues Bürgerrecht. Wir leben zwar hier noch, aber wir gehören da nicht mehr hinein. Und wisst ihr, was passiert? Ein neues Zeitalter bricht an. Das Zukünftige. Und das Wichtige ist, es überlappt sich. Das ist so entscheidend, mit dem Kommen Jesu und mit seinem Erlösungswerk bricht das zukünftige Zeitalter bricht es hinein. Und dann findet nämlich Folgendes statt. Eine Überlappung. Kennt ihr das Lied zwischen Himmel und Erde? Hängt er dort. Aber wenn ich das nur dran denke, ich kriege Gänsehaut und ich muss weinen. Wirklich. Es gibt kaum ein Lied, das mich so bewegt wie dieses. Auch was ich vorhin gesungen habe, da musste ich mich auch zurückhalten. Und um was geht es da? Diese Zwischenzeit. Diese Zwischenzeit. Und das ist diese Zwischenzeit. Eine Überlappung der beiden Zeitalter. Und beides ist da. Und das ist das Prinzip von schon jetzt und noch nicht. Geht mal mit ihm nochmal mit dem Hebräerbrief. Schaut mal, er entfaltet das und redet. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Und die Gemeinde sagt, hey, wir werden verfolgt, wir leiden. Und all das, wo ist diese Herrschaft? Wir sehen es nicht. Schaut mal, was er schreibt. Vers 6 oder Vers 5 nehmen wir mit. Denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen. Warum spricht er von dem zukünftigen Erdkreis? Es geht hier um das zukünftige Zeitalter. Das hat er nicht den Engeln anvertraut, die Herrschaft über dieses zukünftige Zeitalter. Sondern wem? Dem Herrn. Aber Freunde, wenn ihr mir soweit folgen könnt, wann beginnt das zukünftige Zeitalter? Und wann beginnt somit die Herrschaft über das zukünftige Zeitalter? Mit seinem ersten Kommen. Da bricht dieses zukünftige Zeitalter in diese Welt hinein. Und er sagt, nicht Engel bekommen diese Herrschaft, sondern wer? Der Sohn. Und darum sagt er, von dem wir reden. Er hat aber irgendwo jemand gesagt und bezeugt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Jetzt habe ich euch vorbereitet mit Psalm 8 und all diesen Dingen. Jetzt wisst ihr warum. Dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Liebe Freunde, glaubst du wirklich, dass alles unter der Herrschaft Jesu steht? Alles. Oder denkst du, ja fast alles, aber mein Leben nicht. Alles. Jede Krankheit, jede Not, jeder Umstand des Lebens. Je mehr wir das im Glauben annehmen und auch daran festhalten, umso ruhiger werden wir in unseren Nöten. Umso schneller kommen wir in die Ruhe hinein. Aber wenn wir Zweifel daran haben, dann werden wir versuchen, aus diesen Nöten uns rauszuschlingen. Wir werden versuchen, aus eigener Kraft da hinauszukommen, weil wir Jesus nicht vertrauen, dass er auch über diese Umstände des Lebens die Herrschaft hat. Und wenn wir es nicht vertrauen, oder andersrum, wisst ihr, woran wir merken werden, ob wir das glauben? Nach Jakobus, wenn wir es tun. Ihr könnt davon reden, ich glaube, Jesus ist der Sieger. Dann kommen wir in eine schwierige Situation und da zeigt sich, ob ich glaube, ob das Jesus der Sieger ist. Das zeigt sich. Das heißt, beginne ich an wie verrückt, bei dem Rettungsmanöver, um mich rumzuschlagen? Oder werde ich ruhig? Ich gebe euch kurzes Zeugnis. Meine Mutter ist vor einem Jahr, fast vor einem Jahr auf einer Freizeit war ich, und dann kriege ich den Anruf, meine Mutter hat Blutkrebs, Knochenkrebs, unheilbar. Ihre Wirbel lösen sich auf. Die schlimmste Krankheit, seit ich sie so bewusst kenne, vor der sie Angst hatte, war Krebs. Sie bekam es. in dieser Situation oder in diesem einem Jahr habe ich meine Eltern in einer Weise kennengelernt, wie ich sie vorher wahrscheinlich so noch nicht kennengelernt habe. In einer Ruhe, in einer Annahme, in all dem Leid, in all den Therapien, in all dem Schmerz. Mein Vater und meine Mutter schreiben mir, der Herr macht keine Fehler. Du kannst es nicht. Und ich sehe das. Ich telefoniere mit ihnen und ich höre das in der Stimme. Das kannst du nicht haben, wenn du die Sicht nicht hast. Mein Bruder ist auch an Krebs erkrankt. Der ist 2 Jahre älter wie ich. Bauchspeicheldrüse und so weiter. Er kennt den Herrn nicht. Ich flehe für ihn. Und ich kenne den Unterschied bei meinem Bruder und bei meiner Mutter. Zu glauben, Jesus ist der Herr. In den Versuchungen und in den Prüfungen zeigt sich unser Glaube. Entschuldigung. Wie schnell könnte man dazu kommen, sagen, wenn Jesus der Herr ist, da heißt es, du hast doch alle unsere Krankheiten ans Kreuz getragen. Warum gibt es noch so viele Krankheiten? Ich hoffe, ihr versteht, warum Tommy über diese Dinge geredet hat, von welcher Krankheit da die Rede ist, welche Krankheit er ans Kreuz getragen hat. Und das ist kein der Beweis der Abwesenheit von Krankheit ist nicht der Beweis von Sieg Jesu. Das ist nicht der Beweis. Wir leben in einer Zeit, in der wir auf der einen Seite die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schmecken, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters erleben, aber punktuell und zwar immer wieder. Und das überlappt sich aber mit dem gegenwärtigen Zeitalter, wo wir noch in unserem Leib, der von dieser Erde ist, er ist halt noch nicht vom zukünftigen Alter. Das wird noch sein, er wird noch verwandelt und bekommt diesen Zustand. Aber wir leben noch in dieser Welt und darum sind wir zerrissen. Und wir spüren diese gegenwärtige Welt und wir spüren das Verfallen des jetzigen Zeitalters. Und beides ist da in deinem Leben und meinem, beides ist da. Und wir leben in einer Zerrissenheit. Aber wenn wir nicht die Zuversicht haben, es kommt und das hört dann auf, dann werden wir das nicht einordnen können. Und das konnten die Hebräer nicht. Das konnten sie nicht. Und er malt ihn in Jesus vor, in seine Vollendung seines Werkes und sagt Folgendes, schaut mal mit Vers 8. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Schaut mal, er macht es nochmal deutlich, es gibt nichts, worüber Jesus keine Herrschaft hat. Und dann sagst du, ja, aber ich sehe es nicht. Und schaut mal, was er sagt. Könnt ihr es lesen? Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Der Hebräerbriefschreiber sagt nicht, jetzt ist noch nicht alles ihm unterworfen, weil dann würde er komplett das widersprechen, was er gerade gesagt hat. Er schreibt, jetzt sehen wir es nicht. Das heißt nicht, dass es nicht ist, nur wir sehen es nicht. Warum? Weil wir aus Glauben leben. Und ein Glauben ist nicht sehen, aber Glauben, das ist nämlich der Punkt. Darum Kapitel 11. Im Hebräerbrief, wo er, nachdem er die Herrschaft Jesu als der Hohepriester, der Melchisedek-Hohepriester, der König und Priester zugleich ist, nachdem er dieses Priestertum, das königliche Priestertum, das Herrschaftspriestertum entfaltet hat, kommt er zu dem Punkt und sagt, diese Herrschaft haben alle geglaubt, alle Gläubigen des Alten Testaments. Und er beginnt wie dieses herrliche Kapitel? Das Glaube ist eine Zuversicht von Dingen, die man nicht sieht. An Überzeugtsein von Dingen, auf die wir hoffen. Und dann bringt er ein Beispiel nach dem anderen für diejenigen, die in ihrem diesem Leben das nicht erlebt haben, aber geglaubt haben. Gott hat ihnen allen Verheißungen gegeben und sie haben das in diesem Leben teilweise nicht erlebt und trotzdem geglaubt. Das war's mit der anderen Predigt. Kapitel 11. Er beginnt damit, Abel, Henoch und so weiter. Schaut nur Vers 6. Schaut euch nur Vers 6 an. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Freunde, ich sage so, in manchen frommen Kreisen ist es unmöglich, hier sowas zu glauben, dass Gott ein Belohner ist, dass wir auf Belohnung aus sind. Nämlich, dass unsere Hoffnung ist, wir werden etwas wirklich bekommen. Aber die Schrift sagt, wenn du nicht glaubst, dass Gott dich belohnt, kannst du ihm gar nicht nahen und auch ihm nicht wohlgefallen. Gott will, dass du ihm glaubst, dass er dich beschenken wird. Er will das. Und nur so können wir Gott nahen, dass er ein Belohner ist. Es lohnt sich. Und er wird es belohnen. Und er bringt ein Beispiel nach dem anderen, ein Beispiel nach dem anderen. Und dann Abraham. Wie Abraham, obwohl er die Verheißung hatte. Schaut mal Vers 15. Oh Mann, wie gern würde ich das im Einzelnen mit euch durchgehen. Vers 15. Diese alle sind im Glauben gestorben. Im Glauben gestorben. Diese alle sind gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Dann könnte man sagen, ja, wo war das? Gott verspricht und tut es nicht. Sondern sie sahen sie von fern. Das heißt, ihnen wurde es offenbart und sie haben sie von fern in geistlichen Augen gesehen. Und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die ein solches zeigen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland ersehnen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen wären, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Das heißt, wenn sie die Verheißung, eine irdische Verheißung gehabt hätten, wenn sie gedacht hätten, Gott hat ihnen den Segen auf der Erde verheißen und das Land auf der Erde verheißen, dann wären sie zurückgekehrt und hätten das Land in Besitz genommen. Aber Gott hat ihnen nicht dieses Land verheißen. Es geht nicht um dieses Land und nicht um diesen Segen. Es geht nicht um das jetzige Zeitalter, sondern um das zukünftige. Und das wussten sie. Und im Glauben starben sie, obwohl sie nach unserem Verständnis die Verheißung gar nicht bekommen haben. Voll fies für Abraham, gell? Ich gebe dir und deiner Nachkommenschaft das Land. Und er starb ohne dem Land. Ja, voll fies. Was ist mit Isaak? Genauso. Mann, Gott, du stehst nicht zu dem Wort. Jakob, na auch nicht, du stehst nicht. Ja, Mose, ja nicht einmal Mose. Josua, voll fies. Nein, denn das ging gar nicht um dieses Land. Das war nur ein Schatten, nur ein Bild von dem eigentlichen Land. Und ich sage nochmal heute, sehnen sich mehr Christen mehr nach diesem Land als nach dem eigentlichen. Sie kämpfen für dieses als fürs Eigentliche. Da könnte ich mich echt ereifern und meinem Namen gerecht werden. Und echt zornig werden darüber. Vers 16. Jetzt aber trachten sie, schönes Wort, nach einem Besseren. Das ist eines der Schlüsselwörter im Hebräerbrief. Besser, 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 besser. Trachten sie nach einem Besseren. Und was ist das Bessere? Schaut mal, guckt mal, was in eurer Bibel steht. Was ist das Bessere? Ah, die trachten nach dem Himmlischen. Und jetzt guckt mal mit mir Vers 39. Ich mache Riesensprünge. 39. Jetzt schaut mal, das ist doch, wenn das euch nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich euch einfach nichts mehr zu sagen. Und diese alle, das heißt all die Glaubensväter, ja, all die Glaubensväter des Alten Testaments, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, das heißt ihnen wurde durch den Glauben ein Zeugnis gegeben, was wir bekommen, haben die Verheißung nicht erlangt. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet wird. Weißt du, dass du das Gleiche bekommst, wie die alle Gläubigen des Alten Testaments, bekommen wir genau das Gleiche. Und sie bekamen es damals noch nicht. Warum? Damit wir es alles gemeinsam kriegen. Ist das nicht gigantisch? Du erbst mit Abraham gemeinsam. Mit Isaak und Jakob gemeinsam. Darum müssten sie noch warten. Weil er gesagt, Abraham, tut mir leid, muss noch ein paar Jahre warten. Weißt du, da kommen noch ein Willi und ein Hans und ein Peter und ihr kriegt alle zusammen. Na gut, zusammen ist gut. Nee, die kriegen das, wir kriegen das. Israel kriegt das, Gemeinde kriegt das. die kriegen die Erde wie den Himmel. Ja, seid froh, dass ihr überhaupt was kriegt. Aber wir kriegen das Bessere. Tut mir leid für euch, ihr kriegt halt das Schlechtere. Was für ein Verständnis. Ja, aber ist doch nicht schlecht. So lehren Zeugen Jehovas. Ja, du kannst ja nicht zu 144.000 dazugehören. Es sind halt nur 144, sind ein bisschen mehr wie 144.000. Die Zahl ist schon voll. Also was? Ihr kriegt halt die Erde. Das ist die Lehre der Zeugen Jehovas. Mann. Gott hat so geführt, während dem Bibelstudium neben einem Ehepaar, Zeugen Jehovas Ehepaar gewohnt. Und sie wollten mit mir einen Hauskreis machen. Ich hatte mehr Panik gehabt als sie. Ich war noch frisch, mehr oder weniger. Und wir haben es gemacht. Und ich bin ein Jahr mit denen, habe ich einen Römerbrief gelesen. Am Ende von diesem Jahr, ich fasse so zusammen, haben gesagt, Willi, dann haben wir Anteil an Christus? Und wisst ihr, was ihr Wunsch war? Willi, können wir das Abendmahl feiern? Weil sie in dem Moment verstanden haben, sie sind in ihm und haben Anteil in ihm. Und bei den Zeugen Jehovas wird einmal im Jahr das Abendmahl gefeiert. Übrigens, vor kurzem haben sie es getan. Ganz groß, in der Liederhalle. Ist nicht mehr Liederhalle. Und dann geht der Kelch vorüber. Und wisst ihr was? Niemand nimmt. Weil indem man es nimmt, sagt man, ich gehöre zu den 144.000. Und das ist sehr arrogant, wenn ich sage, ich gehöre dazu. Die Zahl ist doch schon voll. Niemand nimmt. Ja, wir gehören zu der irdischen Gemeinde. Die 140 bei Jesus im Himmel. Die predigen auch an Jesus. Die predigen auch all das. Aber guck mal, was, wie vorbei, wie falsch, nicht wie die Schrift es sagt. Und deswegen knapp vorbei, aber juhu. Und wir haben keine Ahnung, oder ich sage so, und wir merken nicht, in wie vielen Denkmustern und Systemen wir die gleichen Lehren vertreten. Wir meinen es nicht so. Wir haben über Jesus ist der Sieger und wir gehören alle ihm und so und Erbe. Aber wenn man in die Praxis geht und in die Entfaltung einzelner Glaubensgrundsätze und Vorstellungen und Ideologien der Gemeinde, denke ich, überlegt mir, ihr sagt das, aber ich sehe was anderes. Und darum habe ich Angst. Ich habe Angst um die Gemeinde Jesu. Dass wenn er kommt, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und sagt, ich kenne euch nicht. Aber wir haben doch in deinem Namen so viel gemacht. Ich kenne euch nicht. Habe ich Angst. Weil man an ihn nicht glaubt, wie die Schrift es sagt, sondern wie mein Lehrsystem es sagt, wie meine Tradition es sagt, wie mein Papa es sagt, wie mein Prediger es sagt. Das ist natürlich anmaßend, wenn ich als Prediger das jetzt sage. Und darum will ich euch in die Schrift führen. Und ich bitte euch um eins. Ich ende gleich. Ich bitte euch um eins. Sag nie, Wille hat es gesagt. Wenn ihr nicht davon überzeugt seid, dass es von der Schrift ist. Bitte, in irgendein Gespräch, sagt nicht, Wille hat es gesagt. Wenn ihr davon überzeugt seid, von der Schrift, dann sagt, es steht geschrieben. Und dann bitte wisst, wo es geschrieben steht. Dann zumindest geografisch. Und wenn ihr davon nicht überzeugt seid, dann schweigt. Wisst ihr, wie Schaden dadurch entstehen kann? Und dann baut man auf Menschen, auf ihre Lehren und nicht auf die Schrift. Und dann denkt man, ja, das sind Theologen, das ist so kompliziert, das kann ich gar nicht verstehen. Aber das hat man mir gesagt. Und dann glaubt man halt, ich verstehe es. Mündigkeit brauchen wir. Wir leben in einer Zwischenzeit, wo das schon jetzt und noch nicht da ist. Und in dieser Zerrissenheit, und die erleben wir, ich bin mir sicher, ihr wisst, von was ich rede. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Wann hört diese Zwischenzeit auf? Wenn Jesus wiederkommt. Und wie kommt er? Auf den Wolken des Himmels. So wie er gegangen ist, so wird er kommen. Was sagen die Engel? Ich sage das jetzt bewusst. Ich sage das euch bewusst. Jetzt, wir feiern das jetzt. Nach unserem Kirchenkalender ist das, was wir bedenken. Jesus in den Wolken in den Himmel aufgefahren. Nicht übrigens der Wolken der Erde. Das heißt, da ist nicht ein Sturm aufgekommen und solche weiße Wolken da und dann hat sich Jesus so draufgestellt und dann so fahrstuhlmäßig Und dann dachte ich, wow, standen sie da. Man kann doch auf Wolken gar nicht stehen. In den Wolken des Himmels bedeutet, da kam die Wolke, die das Volk Gottes umschattete. Da kam die Wolke, die vor dem Volk Gottes herging, als Feuersäule, die Nacht und Tag sie leitete. Die Gegenwart Gottes kam und holte ihn. Gott hat gesagt, Jesus, ich hole dich gleich ab. Warum? Wir müssen eine Inthronisierung durchführen. Jetzt ist Zeit, dass ich dir meine Krone gebe. Ich hole dich ab. Und der Herr kam und nahm den Sohn. Darum standen sie da. Und dann kommen die Engel und sagen, das war so faszinierend. Nicht, weil sie noch nie Wolken gesehen haben. Das war so faszinierend, dass sie gesagt haben, die konnten nicht weggehen. Die standen da und da kommen Engel und sagen, Freunde, hört auf so zu glotzen. Folgendes. So wie ihr habt den Christus zum Vater in den Wolken gehen sehen, so werdet ihr ihn auch kommen sehen. Das heißt, es gibt keine heimliche Ankunft Christi. Er wird sichtbar kommen in den Wolken des Himmels, bezeugt durch Daniel, bezeugt durch die Evangelien, bezeugt durch das Alte Testament. Er kommt mit den Wolken, so wie er gegangen ist. Er ging sichtbar und er wird sichtbar kommen. Und alle werden ihn sehen und wehklagen werden. Alle Stämme der Erde, nicht nur Israel, alle Stämme der Erde werden wehklagen. Wen haben wir da abgelehnt? Wen haben wir verworfen? Wen haben wir gekreuzigt? Er wird kommen. Und wenn er kommen wird, wisst ihr, was aufhören wird? Die Zwischenzeit. Oh. Dann war es das mit dieser sichtbaren Erde. Und dann passiert Folgendes. Gericht. Aber das Gericht über wen? Über das... Bisschen Dramatik muss sein. Über das Gericht, über diese sichtbare Schöpfung, über diese alte Schöpfung. Und jetzt, mein Freund, jetzt ist entscheidend, gehörst du dieser alten Schöpfung oder zu der neuen? Wenn du zu dieser alten Schöpfung gehörst und nicht wiedergeboren bist, dann kommst du ins Gericht. Wenn du aber schon zu der neuen Schöpfung gehörst, dann bist du schon vom Gericht ins Leben übergegangen. Kein Gericht, ewiges Leben. Jetzt, in der Zwischenzeit, jetzt hast du die Chance, jetzt. Danach gibt es keine nochmal 1000 Jahre. Alles, das wird gelehrt. Dann kann man nochmal eine Runde drehen. What? Dann, denn da sieht man es. Da muss man nicht mehr glauben. Aber gerettet werden wir allein aus Glauben. Nicht durch Sehen. Glauben. Aber wenn man Jesus in Herrlichkeit sieht, was muss man da noch glauben? Könnt ihr euch vorstellen, Jesus regiert in Herrlichkeit. Alle Feinde sind unter seinen Füßen. 1000 Jahre. Wo braucht es Glauben, bitteschön? Wie können Menschen da zum Glauben kommen? Die brauchen nicht zum Glauben kommen. Da brauchst du Glauben. Da brauchst du Glauben. In dieser Zwischenzeit brauche ich Glauben. Ich sehe noch mehr Fragezeichen. Aber wenn er wiederkommt, und wisst ihr darum, nicht auf was ich warte, ich sage euch ehrlich, dass Jesus wiederkommt. Wisst ihr, worauf ich warte? Auf einen neuen Himmel, neue Erde. Ich warte darauf. Ich weiß nicht, worauf ihr wartet, aber ich warte darauf. Ist mir egal, letztendlich. Ich warte darauf, dass endlich das zukünftige Zeitalter vollendet wird. Dass die Herrschaft Jesu, die er angetreten hat und angefangen hat, sein Reich aufzubauen, dass es vollendet wird, dass er fertig wird mit dieser ganzen Geschichte. Und das Fertigwerden, dass der Abschluss seines Sieges ist. Was ist der letzte Feind, der besiegt wird? Der Tod. Meine Freunde, überlegt euch nur eine Sache. Wenn der Tod erst besiegt wird, wenn Jesus gekommen ist, wenn das damit Ende ist und der Tod nicht da ist, gell? Nur dann gibt es die Auferstehung. Wenn der Tod nicht besiegt, ist keine Auferstehung. Aber Jesus kommt anscheinend heimlich, dann sichtbar mit allem drum und dran und dann gibt es Menschen, die zwar lange leben, aber trotzdem noch sterben. Warum? Wie? Wenn der letzte Feind der Tod dann besiegt ist, mit komm Jesu. Ich will euch nur ein paar Fragen geben. Wenn er kommt, dann ist Vollendung. Fertigstellung. Darf ich so sagen, Übergabe? Oh, Steve, wo bist du? Er ist nicht da. Ich bin sofort, oh Mann. Fertigstellung. Ich gehe durch, oh, es tut mir so leid. Neue Schöpfung. Wenn Jesus kommt, was bedeutet die Vollendung? Das Gericht über die alte Welt. Und das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Oh. Kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer, nichts von dem, was uns in der Zwischenzeit so plagt, wo wir spüren in diese Zerrissenheit. All das kommt weg. Wer kommt weg? Und er bricht die Herrschaft auf. Das zukünftige Zeitalter bedeutet diese vollkommene, herrliche Herrschaft in dieser neuen Schöpfung, wo wir alle Zeit bei ihm sein werden. So einfach. Nicht kompliziert. Da muss man kein großartiger Theologe, Professor, Doktor, irgendwas sein, ein Experte der hebräischen Kultur und Geschichte oder sonst irgendwas, Orientologe, keine Ahnung. Wir müssen Christen sein. Das heißt, wir müssen glauben an Christus und das, was die Schrift über ihn sagt. Es gibt zwei Kommen. Das erste Mal wird er kommen, um diese Welt zu erlösen. Das zweite wird er kommen, um diese Welt zu richten. Und wer noch immer zu dieser Welt gehört, er wird mitgerichtet werden. Wer aber zu ihm gehört, weil er sich in dieser Zeit für ihn entschieden hat, der wird nicht mehr gerichtet. Ist das kompliziert? Ich finde es nicht. Deswegen liebe ich es, weil ich eigentlich dumm bin und das glauben kann. Das ist für mich sehr einfach. Sehr einfach. Aber das Herrliche ist, ich finde es in der Schrift. Ich finde es in meiner Bibel. Und das bestätigt mich. Ich habe eine Wolke von Zeugen, dass das wahr ist. Okay, ich danke euch. Jetzt bin ich gespannt, was ich morgen machen kann. So,